wir die Sommerferien bald geschafft haben und der Alltag reinkommt, wollen wir auch wieder weiter mit dem Römerbrief machen. Und so wollte ich noch eine Gelegenheit nutzen und zum Vater unser etwas sagen und da einfach weitermachen. Also, ihr kennt ja den Text, Matthäus 6, Vater unser. Kinder, möchte jemand von euch den zitieren, bevor ihr eure Bibeln ausgepackt habt? Also Jesus sagt, darum sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht noch weiter, aber ich möchte heute einfach versuchen, hier das abzurunden, diese drei Aussagen: Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Vielleicht nochmal kurz zurückzugreifen als Erinnerung für das, was wir hatten. Es ging ja darum, dass dein Name werde geheiligt, und wir haben betrachtet dieses Gebet: Dein Name werde geheiligt. Was ist der Inhalt dessen, dass der Name Gottes geheiligt werde? Und ich will euch erinnern an das dritte Buch Mose, wo es darum ging, als allererstes, wenn der Name Gottes geheiligt sein soll, dann ist etwas notwendig. Und zwar, dann muss es frei sein vom eigenmächtigen Gottesdienst. Also, der Name Gottes wird geheiligt oder wird nicht geheiligt, wenn wir etwas in das Verständnis des Gottesdienstes reinbringen. Und das haben wir gesehen letzte Mal in der Darstellung. Könnt ihr euch erinnern an was, Kinder, Erwachsene? An was haben wir es gesehen? Bin ich zu leise, zu laut? Also wir haben betrachtet, wo Aaron und seine Söhne eingestiegen sind in den Priesterdienst. Also mich fasziniert einerseits, also fasziniert in dem Sinn nicht, dass es mir so gefällt, aber es bringt mich richtig tief zum Nachdenken. Stellt euch vor, Gott hat die ganzen Verordnungen gegeben, wie die Stiftshütte gemacht wird und wie die Opfer dargebracht werden. Und wo das Ganze jetzt vollbracht wurde, ihr wisst ja, die mussten ja die waren in der Wüste und haben das ganze Zeug erstmal machen müssen. Die Opferschalen und die Geräte und die Hütte. Und jetzt war alles fertig. Und jetzt wurde sie eingeweiht. Wisst ihr, wie viele Tage die Priester unaufhörlich, Tag und Nacht, bei der Einweihe dabei sein mussten? Wisst ihr das? Einfach frei raus oder Hand hoch. Oder nicht alle auf einmal. Es wurde 7 Tage wurde es eingeweiht. Und diese 7 Tage, wenn ihr das liest, dritte Mose, könnt ihr aufschlagen, also wir werden keineswegs das lesen, ich möchte euch einfach nur ganz schnell aufzeigen, dass vom Kapitel 8 angefangen, im dritten Buch Mose, diese ersten 7 Tage war Mose derjenige, der darum hantiert hat, der geopfert hat, der Angaben gemacht hat und gesagt hat, wie es läuft und dies und das und jenes. 7 Tage lang sehen wir Mose im Vordergrund, der das macht. Am 8. Tag sagt er, okay, ihr Priester, jetzt seid ihr geheiligt. Und am 8. Tag, das ist im Kapitel 9, jetzt fangen die an. Es ist der 1. Tag, wo die anfangen, selbst zu opfern, als erstes für sich. Und dann so weiter. Und an diesem 8. Tag, stellt euch vor, die Männer waren seit einer Woche nicht zu Hause. Ja? Ihre Frauen haben auf die Priester jetzt verzichtet, auf die Leviten. Sie waren eine Woche da. Jetzt ist der 8. Tag. Und jetzt kommt der 1. Tag, wo die selber opfern dürfen. Und da kommen die Söhne Aarons und bringen dieses Opfer, von dem es heißt, dass Gott ihnen nicht befohlen hat. Und kladusch, weg, ausradiert. Und wisst ihr was? Wenn ihr Kapitel 9 liest, an diesem achten Tag, da heißt es, guckt mal in Vers 4, ferne einen Stier, ein Widder und so weiter und so fort, um sie für den Herrn zu opfern. Entschuldigung. Und ein mit Öl angerührtes Speisopfer, denn heute wird euch der Herr erscheinen. Also Mose sagt ihnen, an diesem Tag wird euch der Herr erscheinen. Dann ein bisschen weiter, in Vers 5. Und sie brachten, was Mose geboten hatte, vor den Eingang der Stiftshütte. Und die ganze Gemeinde trat herzu und stand vor dem Herrn. Das ganze Volk steht rundherum und die warten auf die Erscheinung des Herrn an diesem achten Tag. Vers 6, da sprach Mose, das ist es, was der Herr geboten hatte. Das sollt ihr tun, so wird euch die Herrlichkeit des Herrn erscheinen. Das ist so, auf was die gewartet haben. Und dann kommt es, wo diese zwei Männer unüberlegt etwas machen, vielleicht schon selbstsicher, sie waren schon 7 Tage da, ohne Pausen und haben das Ganze sozusagen angefangen, gesehen, was Mose macht. Und dann bringen sie etwas, was Gott nicht geboten hat. Und der Text macht es deutlich, Gott möchte geheiligt werden. Und er schlägt diese zwei Männer, weil sie etwas reinbringen, was Gott nicht geboten hat. Und in diesem Gebet, Herr, geheiligt werde dein Name, äußert sich hier ganz klar im Text, der Name Gottes wird geheiligt, wenn wir den Gottesdienst vollbringen, den der Herr geboten hat. Wenn wir einen eigenmächtigen Gottesdienst gestalten, wird der Name Gottes nicht geheiligt. Und wir sehen das anhand dieses Beispiels, wo man sagen kann, wehe demjenigen, der etwas Fremdes hineinbringt, was nicht hineingehört, was Gott nicht geboten hat. Das Zweite war, dass, auch nur als Wiederholung, wenn Menschen es nicht verstehen, dass diejenigen, die sich Gott nahen, dass sie ohne Gebrechen, ohne irgendwelche Unreinheit sein müssen. Und wisst ihr was? Was auffallend ist, beide dieser Sachen adressieren einen religiösen Menschen der heutigen Zeit, repräsentieren einen religiösen Menschen der damaligen Zeit. Da, wo Jesus das Vaterunser gesprochen hat, so hat er die Leute angesprochen, die einen eigenmächtigen Gottesdienst sozusagen gefeiert haben. Also die haben eine Religion gestiftet und haben ihre eigene Vorstellung von Gottesdienst proklamiert. Und das ist es. Wenn wir oder wenn andere Menschen anfangen, Gott dienen zu wollen auf ihre Art und Weise. Und auf der anderen Seite, wenn Menschen nicht in der Tiefe begreifen, dass der Name Gottes nur dann geheiligt werden kann, wenn Menschen es verstehen, dass sie Gott nicht nahen können, wenn sie ein Gebrechen haben, unrein sind. Das war das Zweite. Es geht aber auch nicht nur an religiöse Menschen, also dieses Gebet richtet sich nicht nur an die religiösen Menschen, sondern es richtet sich an Menschen, die tief im Glauben stehen. Weil der nächste Punkt war, könnt ihr euch erinnern, es ging darum, dass Menschen, die sich Gott nahen, fehlerlos sein müssen. Und das sahen wir durch das Beispiel von Mose und Aaron, wo sie ungehorsam sind. Also fehlerlos ist nicht in dem Sinn, dass wir tatsächlich fehlerlos sind. Niemand ist fehlerlos. Ja, aber wenn wir in bewussten Sünden leben, im Ungehorsam, der Name Gottes wird nicht geheiligt, wenn das stattfindet. Und das ist an uns gerichtet, an die Kinder Gottes. Und ich möchte noch etwas hinzufügen, wozu wir letztes Mal nicht kamen. Verzeihung, hat jemand vielleicht eine Uhr? Hä? Wir haben 12? Okay, ich darf noch ein bisschen, gell? Das wäre nett, danke. Prediger hat gesagt, also wisst ihr was, im Himmel werden wir das nicht haben, da werden lange Gottesdienste sein. Aber dann sagt er, aber ich werde ebenfalls so frustriert sein, weil ich nichts mehr sagen kann, weil ihr schon alles wisst. Die Frustration wird bleiben. Entschuldigung, war natürlich nur ein Scherz. Also, geheiligt werde dein Name. Es wird im Alten Testament in Verbindung gebracht, wenn der Name Gottes geheiligt wird oder werden soll, mit der Furcht Gottes. Also, wenn wir dafür beten, dass Gottes Name geheiligt werden soll, dann soll uns bewusst sein, dass die Furcht Gottes in diesem Gebet mitspielt. Und ich möchte euch einen Text dazu lesen. Jesaja Kapitel 8, könnt ihr mit aufschlagen, Jesaja Kapitel 8, Vers 12, 8, 12. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt, und vor dem, was es fürchtet, also dieses Volk fürchtet, fürchtet euch nicht und erschrecket nicht. Denn Jahwe, der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Nun eine Frage. Die meisten von uns wissen, was ist eine Verschwörung? Vielleicht in der heutigen Zeit kennen wir mehr, das ist eine Verschwörungstheorie, ja, wo man sagt, das ist eine Verschwörungstheorie, also damit will ich nichts zu tun haben. Verschwörung ist eine Sache, ich sage mal dahingestellt, ob eine Verschwörungstheorie eine Verschwörungstheorie ist oder eine Verschwörungspraxis. Ja, aber eine Verschwörung ist dann, wenn Sachen geschehen, die furchtbar sind, die grausam sind, die schrecklich sind. Und in der heutigen Zeit geschehen in der Tat Sachen, die sind schrecklich. Und Gott sagt hier, hört mal zu, nennt nicht alles Verschwörung, was diese Leute Verschwörung nennen. Warum? Vor einer Verschwörung fürchtet man sich, weil das grausam ist, was da geschieht. Und Gott sagt, hört mal zu, wisst ihr, vor was ihr euch fürchten sollt? Es kann sein, dass es in der Tat nicht eine Verschwörung ist, sondern es ist buchstäblich mein Handeln. Es ist mein Eingreifen. Es ist nicht einfach nur irgendeine Verschwörung, sondern mein Handeln. Und ich sage euch, nochmal Vers 13, Jahwe, der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht. Nicht vor dieser Verschwörung sollt ihr euch fürchten, sondern vor Jahwe, vor dem Herrn. Es soll uns begleiten. Gestern sprachen wir mit den Männern über gewisse Versuchungen, in denen wir stehen als Männer. Und da möchte ich das hinzufügen, wenn wir in Versuchungen stehen, wenn wir in Dingen stehen, wo wir unterliegen können, wo wir denken, das schaffe ich nicht oder das wäre vielleicht reizend, das zu tun. An was denkt ihr? Was hält euch zurück, dass ihr das nicht vollbringt? Ist es nur eine Sache, ich verliere vielleicht meinen Namen, ich verliere Ansehen, was werden meine Kollegen denken, wenn ich das mache, was wird der Chef sagen, was werden meine Nachbarn sagen, was wird meine Frau sagen, die Familie, die Gemeinde? Oder gehen wir zurück an diesen Text, wo wir sagen, okay, vor was fürchte ich mich? Ist es präsent, dieser Vers, dieses Verständnis, was Gott hier gibt? Leute, nicht der schrecklichen Sachen sollt ihr euch fürchten, sondern ihr sollt euch des Herrn fürchten. Denkt an meinen Namen. Und ich denke, ein hervorragendes Beispiel ist Josef. Ja, der in seiner Versuchung, ihn treibt nicht der Verlust seines guten Namens, sondern ihn treibt die Furcht des Herrn, dass er sagt, nee, ich lebe vor meinem Gott. Und deswegen kann ich das nicht machen. Also, dein Name werde geheiligt, steht in ganz enger Verbindung, dass Gott gefürchtet wird. Und ebenso ist das ein klarer Punkt, dass es für Menschen, die mit Gott wandeln. Ja, also, zwei Punkte für einen religiösen Menschen ist der Inhalt dieses Gebetes, dein Name werde geheiligt. Und zwei, haben wir jetzt betrachtet, dass an uns Kinder Gottes gerichtet wird. Wenn du betest, dein Name werde geheiligt, dann denke daran, das ist der Inhalt dessen. So wird der Name Gottes geheiligt. Dein Reich komme. Ein jeder von uns kennt diese Phrase. Und ich möchte sagen, dass diese drei Punkte, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, das gehört zusammen und spricht im Grunde von einer Sache, ja, die sich auf Gott fixiert als allererstes und die große Veränderung schafft, also einheitlich eine große Veränderung schafft in unserem Leben. Was stellt ihr euch vor? Dein Name werde geheiligt. Wenn ihr Gott darum bittet, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Was soll geschehen? Also wir haben klare Vorstellungen. Wenn wir für eine Freizeit beten, Herr, lass es gesegnet sein, schenk uns gutes Wetter. Das sind Ausdrücke, die sind so familiär, die kennen wir. Da wissen wir, was wir erwarten. Wisst ihr, wenn ihr so betet, was ihr erwartet? Was soll geschehen, dass dein Reich kommt? Was stellt ihr euch darunter vor? Also, dein Reich komme, möchte ich auch mit einer anderen Frage vielleicht einleiten, bevor wir da hineingehen. Wenn ich jetzt fragen würde, was ist der Inhalt des Evangeliums? Was würdest du sagen? Was ist der Inhalt des Evangeliums? Hä? Was hat das jetzt damit zu tun? Warte mal kurz, lass das. Frag das nicht, sondern beantworte erstmal diese Frage. Ja? Was ist der Inhalt des Evangeliums? Und das ist vielleicht mehr an die Erwachsenen. Was denkt ihr, wie würdet ihr das erklären? Was ist eurer Meinung nach, würdet ihr sagen, der Inhalt des Evangeliums? Wenigstens eine Antwort. Oh, danke, ich habe es nicht gehört. Ja, wisst ihr, wenn wir gleich etwas uns auseinandersetzen werden mit dieser Bitte, die wir an Gott richten und die Tausende, ja vielleicht sogar Millionen Menschen an Gott richten, Herr, dein Reich komme. Wir werden vielleicht gleich überrascht sein, um zu sehen, dass das Reich Gottes ist der Inhalt des Evangeliums. Also, als allererstes möchte ich aber aufzeigen, was es offensichtlich ist, was trotzdem viele leugnen. Die Bitte dafür, Herr, dein Reich komme, ist auch buchstäblich eine Bitte für ein Königreich, für einen tatsächlichen Ort, ein tatsächliches Königreich, auf das wir warten, hier auf Erden, und was kommen wird. Ich weiß, dass das in der Christenheit sehr debattiert wird. Und wir haben verschiedene Ansichten diesbezüglich. Ich möchte jetzt nicht viele Texte vorlesen und trotzdem ein paar Stück möchte ich euch aufzeigen, die das klar machen. Es ist ein Königreich, das kommen wird, wo Jesus regieren wird, hier auf Erden. Und wenn du bittest, Herr, dein Reich komme, dann bittest du automatisch, Herr, beeile dich. Ja? Mach bitte so, dass dieses Reich bald kommt. Also, ein paar Bibelstellen nur dazu, dass es ein tatsächliches Königreich ist, auf das wir noch warten, das da kommen wird. Und zwar aus den Evangelien. Ich werde jetzt keine Bibelstellen anführen, die uns aus dem Alten Testament das aufzeigen. Lukas 14, Vers 15. Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und hier, also der Text geht weiter. Hier ist, wo Jesus dann das Gleichnis erzählt. Ihr kennt das, wo Leute eingeladen werden. Und hier spricht Jesus vom Ende, von dem Königreich, das da kommen wird. Ich möchte eine andere Stelle, die es vielleicht deutlicher macht. Markus 15, Vers 43. Da kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Also Josef ist eine Person, die auf das Reich Gottes gewartet hat. Und der Text macht es deutlich, sie haben auf ein buchstäbliches Reich gewartet. Du sagst, ja, aber das ist ein geschichtlicher Text. Hier wird nur gesagt, dass die Leute darauf gewartet haben. Ist richtig. Aber das sind Leute, die das Alte Testament kannten und auf dieses Reich gewartet haben. Die nächste Stelle, Lukas 19, Vers 11, ist ebenso nochmal so ein Bild. Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Ja, die Erwartung der Leute war unverzüglich, jetzt kommt er nach Jerusalem, jetzt geht er dahin, jetzt wird das kommen. Das war ihre Erwartung. Dem war aber nicht so. Was sagt Jesus selber dazu? Lukas 21, 26. Von 26, Lukas 21. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, also das ist die Endzeitrede Jesu, ihr merkt das, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn ihr sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt naht. Und dann Vers 31, so auch ihr, wenn ihr das alles seht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. Also Jesus spricht selber davon in dieser seiner Rede, wenn all diese Zeichen geschehen werden, dann erkennt, dass das Reich Gottes schon nahe ist, sein wird. Und wisst ihr was? Das ist die gleiche Botschaft, werdet ihr wiederfinden bei den Aposteln. Die gleiche Botschaft werdet ihr finden bis hin zur Offenbarung. Ich überspringe das, aber könnt es nachschlagen. Zum Beispiel bei den Aposteln, 1. Korinther 15, Vers 50, nee, das möchte ich doch lesen, das will ich nicht überspringen. Paulus spricht hier von der Verherrlichung unserer Körper. Also diejenigen, die an Christus glauben, die zu Christus gehören, sagt er, es wird ein Tag kommen, da unsere Natur, also das Fleisch und Blut verwandelt wird. Und das wird in der Zukunft geschehen. Und da sagt er in Vers 50, das aber sage ich, Brüder, das Fleisch und Blut, das Reich Gottes, nicht erben werden. Also wir, als so wie wir uns einander jetzt kennen, das wird das Reich Gottes nicht erben. Das Reich, das da kommen wird. Ja, es wird eine Verwandlung geben. Wer mehr über dieses Reich hören will, gerade dass es ein tatsächliches Reich ist, kann gerne die Chronik rauskramen. Ich glaube aus dem Römerbrief, Kapitel 11, Vers 15, wo wir eingehend das behandelt haben. Also, die Bitte, dein Reich komme, ist definitiv eine Bitte, dass wir darum bitten, Herr, komme bald. Und wisst ihr was? Das habe ich auch letztes Mal erwähnt. Diese Bitte, Herr, komme bald, sie ist dermaßen missionarisch. Wisst ihr, dass Gott gesagt hat, dass das Evangelium verkündigt werden muss der ganzen Kreatur? Also überall, allen Völkern muss das Evangelium verkündigt werden? Wisst ihr, dass in der Offenbarung uns berichtet wird, wo diese große Menge vor dem Herrn steht, dass es heißt, aus allen Völkern, aus allen Sprachen und Nationen stehen dort Leute da, die gerettet sind. Wenn das Evangelium verkündigt wird, allen Sprachen, Nationen, und Römer Kapitel 11 geht darauf ein und sagt, wenn die Vollzahl der Heiden erfüllt ist, dann wird es kommen. Und wenn du bittest, Herr, dein Reich komme, so ist das mit drin. Herr, ich bitte dich, dass du kommst. Aber wir haben Sachen, die damit verknüpft sind. Wenn der Herr kommen soll, dann müssen gewisse Sachen erfüllt werden. Und das ist eine Sache, die mit erfüllt werden muss. Also ist es automatisch eine Bitte, Herr, lass dein Name verkündigt werden. Es ist die Bitte ist drin, wo Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf seine Felder sende. Herr, dein Reich komme. Wenn du nur daran denkst, an das buchstäbliche Reich, dass das buchstäbliche Reich kommen soll, so ist der Missionsbefehl und die Missionsbitte und die Rettung der Menschen mit enthalten. Aber es ist nicht nur das Reich, was irgendwann mal kommen soll, sondern es ist ein Reich, das gekommen ist und das in der Tat immer wieder kommt und das sich ausbreitet. Es tut mir leid, ich muss hier gucken, was ich auslasse. Durchkommen. Bevor wir zu diesem Reich kommen, das da wirklich kommt, möchte ich euch jetzt aufzeigen, wie weit diese Bitte, dein Reich oder das Reich Gottes oder der Reich der Himmel, wie Matthäus das gebraucht, Inhalt des Evangeliums ist. Und wenn du dafür bittest, dein Reich komme, dann bittest du für das Evangelium, so wie ich auch gesagt habe, für die Verbreitung des Evangeliums. Guck mal mit mir zusammen. Also, dieser Begriff, dein Reich, ist Inhalt des Evangeliums. Markus 1, Vers 14. Da heißt es: Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Du sagst, okay, aber diese Stelle sagt noch nicht, dass das Reich Gottes Inhalt des Evangeliums ist. Man könnte das ja auch so verstehen: Sie verkündigen das Evangelium vom Reich Gottes. Man könnte das vergleichen jetzt für Syrien oder sonst diese Städte, wo die Flüchtlinge sind und hier hinkommen. Wenn man jetzt sagen würde, wir verkündigen ihnen das Evangelium, also die gute Botschaft von Deutschland. Und die wäre, kommt alle hier hin, hier bei uns werdet ihr versorgt und hier kriegt ihr eure Wünsche erfüllt. Das wäre doch das Evangelium von Deutschland, oder? Das ist doch also Evangelium, eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Und wenn es hier heißt, dass Jesus ihnen das Evangelium vom Reich verkündet, könnte man doch noch nicht sagen, dass das Evangelium, dass das Reich Gottes Inhalt des Evangeliums ist, okay? Oder? Versteht ihr? Also anhand dieser Stelle würdet ihr sagen, Moment, also da kann man noch nicht sagen, dass das Reich Gottes Inhalt des Evangeliums ist. Ich will euch aber eine andere Stelle aufzeigen, die das deutlich macht. Apostelgeschichte 8, Vers 12. Hier ist Philippus, also hier ist schon die nächste Generation, oder man könnte auch sagen, die übernächste Generation von, also Jesus, Apostel und jetzt die Nächsten, die das Evangelium verkündigen. Und hier geht es um Philippus. Apostelgeschichte 8, 12. Als er aber den... Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Merkt ihr das, dass er hier einen Unterschied macht und sagt, als sie das Evangelium vom Reich Gottes und von Jesus Christus hörten? Für uns ist es oft so, dass wir sagen, das Evangelium, das ist Christus. Das ist vollkommen richtig, vollkommen korrekt, und wir werden das sehen. Christus ist die Perle des Reiches Gottes. Aber das Evangelium ist mehr, also ist größer, wie einfach nur Jesus Christus liebt dich, Jesus Christus ist für dich gestorben und rufe seinen Namen an und du wirst gerettet. Also das Reich Gottes ist Inhalt des Evangeliums, und wir müssen wissen, was das Reich Gottes ist, um wirklich den Inhalt des Evangeliums zu verkündigen. Ich möchte euch nächsten Stellen aufzeigen, wo das sozusagen das Evangelium mit dem Reich Gottes identifiziert wird, wo das eins gemacht wird. Guckt mal bei Lukas, Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9 von Vers 1. Er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen zu Heilungen von Krankheiten, und er sandte sie aus. Was denkt ihr, was steht da? Und er sandte sie aus, wozu? Wozu hat Jesus seine Jünger ausgesandt? Um das verkündigen. Um was zu verkündigen? Wir würden sagen, das Evangelium verkündigen, gell? Wisst ihr, was hier drin steht? Um das Reich Gottes zu verkündigen. Ja? Also, wir würden sagen, eindeutig, das Evangelium zu verkündigen. Und an anderen Stellen ist es auch tatsächlich so, Jesus sendet sie aus und heißt, um das Evangelium zu verkündigen. Aber der Text sagt, um das Reich Gottes zu verkündigen. Lukas 9, wir bleiben bei Lukas, Vers 11. Als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach, und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Also hier haben wir die kontinuierliche Geschichte. Jesus sendet erstmal seine Jünger aus. Die Jünger gehen hin, verkündigen das Evangelium, das Reich Gottes. Sie kommen zurück zu Jesus. Sie haben eine kurze Unterhaltung. Von anderen Stellen wissen wir, sie kriegen mit, dass Johannes enthauptet wurde. Und Jesus sagt ihnen, lasst uns an einen anderen Platz gehen, wo wir etwas Ruhe haben. Jetzt geht diese Menge an einen anderen Ort. Sie kommen dahin, die Leute hören das und sie rasen dahin. Und bevor Jesus wirklich dahin kommt, sind die Leute schon da. Und was macht Jesus? Er verkündigt ihnen das Reich Gottes. Das gleiche Kapitel, Vers 27. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Also, die das sehen werden. Und hier nähern wir uns diesem Kern. Von was spricht Jesus? Spricht er von dem Reich, das da kommen wird? Wo er zu diesen Leuten sagt, es stehen einige unter euch, die das Reich, die nicht sterben werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben? Und der Kontext zeigt uns auf, kurz danach nimmt Jesus drei Jünger und bringt sie auf den Berg, und er wird verherrlicht. Er bekommt die Gestalt, wie er sie haben wird. Und sie sehen das Reich Gottes buchstäblich in dem, dass sie Jesus als verherrlichten Herrn sehen. Aber es ist nicht nur das, was irgendwann mal sein wird, sondern es ist in der Tat, was, wie Paul auch gesagt hatte, das Evangelium ist Christus. Und genauso ist auch das Reich Gottes, ist nicht nur einfach ein Reich, sondern es ist eine Person. Der Kern des Evangeliums, also der Inhalt des Evangeliums, kann man sagen, ist das Reich Gottes. Die Perle des Reiches Gottes ist Christus. Und wenn ein Mensch zu Christus findet, wenn er wiedergeboren wird, dann offenbart sich in ihm das Reich Gottes. Dann steht er buchstäblich im Reich Gottes. Dann erlebt er diesen verherrlichen Gott, weil er augenblicklich, wo er Kind Gottes wird, befindet er sich im Reich Gottes als Kind Gottes, jetzt schon. Deswegen ist das Reich Gottes vielleicht auch so verwirrend. Es ist in der Tat ein Reich, das da kommen wird. Aber auf der anderen Seite, weil es an Christus geheftet wird, weil Christus Inhalt des Reiches Gottes ist, darf ein jeder, der ein Kind Gottes wird, Teil dieses Reiches schon jetzt sein, darf diesen verherrlichten Christus jetzt schon erleben. Also, das Reich Gottes ist nicht weniger wie die ganze Heilsbotschaft, die Jesus verkündigt hat. Es ist die Botschaft, die anfängt, und also wenn Menschen zum Glauben kommen, in dieses Reich hineinkommen. Könnt ihr euch erinnern, da steht Jesus umringt von einer Menge, und er fragt sie, hört mal zu, wenn ich Dämonen austreibe durch den Finger Gottes, also durch die Hand Gottes, durch die Kraft Gottes, was ist dann das Resultat davon? Welch eine Schlussfolgerung zieht ihr dann, wenn ich das durch den Geist Gottes mache? Was sagt ihr? Und das ist eine rhetorische Frage, die Jesus stellt, und er beantwortet sie und sagt, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Also wenn ich das durch den Geist Gottes mache, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Aus diesem Grund möchte ich das nochmal bestätigen, dass wir das klar sehen. Wenn der Mensch wiedergeboren wird, dann wird er von dem Geist Gottes wiedergeboren. Dann wirkt der Geist Gottes in ihm. Und weil der Geist Gottes in ihm wirkt, wird er von Neuem geboren, von oben geboren. Und da sagt Jesus, dann ist doch das Reich Gottes da. Aus diesem Grund sagt auch Jesus, wo er mit Nikodemus spricht, der Geist weht, wo er will. Du kannst das nicht erkennen. Wie mit dem Wind. Du siehst nicht, wo der hingeht. Du siehst das nur an den Auswirkungen. Ja? Deswegen, das können wir nicht bestimmen und das sehen wir auch nicht. Und diese Stelle hatten wir auch, ich weiß nicht, letztes Mal oder vorletztes Mal zitiert oder schon vor einiger Zeit, wo wir im Römerbrief darüber gesprochen haben, über das Reich Gottes, wo Jesus dazu Stellung nimmt und sagt, mit dem Reich Gottes ist nicht so, dass du es sehen kannst. Oh, siehe hier oder siehe da. Und da spricht Jesus nicht von diesem kommenden Reich, weil da sahen wir gerade eben das kommende Reich, sagt er, wenn ihr diese Zeichen sehen werdet, dann wisst ihr, dass es nahe ist. Aber dieses Reich, was gewirkt wird durch den Heiligen Geist, das kannst du nicht so bestätigen. Oh, siehe hier, siehe da. Wir können niemanden ins Herz hineinschauen und sagen, oh, diese Person ist wiedergeboren. Diese Person, da ist das Reich Gottes. Du siehst an den Früchten, ja, an dem, wie sich das widerspiegelt, kannst du gewisse Dinge erkennen. Aber vieles kannst du nicht beurteilen. Aus diesem Grund, wenn es um das Reich Gottes geht, kannst du nicht einfach sagen, oh, ja, ja, dieser ist im Reich Gottes. Ja. Oder dieser nicht. Das sieht man nicht immer so. Du kannst das nicht beurteilen. Einfach mit den Augen. Ich möchte euch zu Matthäus 6, Vers 33 führen. Warum Jesus hier sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Aufgrund dessen, wie uns die Schrift das Reich Gottes aufdeckt, dass es sagt, okay, es ist ein Reich, was da kommen wird, es ist aber auch ein Reich, das geschieht jetzt, wenn Menschen wiedergeboren werden, weil es mit Christus Jesus in Verbindung steht, weil die Perle, der Kern des Reiches Gottes Christus ist. Aus diesem Grund trachtet zuerst, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Viele sind verwirrt darüber, wenn es heißt, okay, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach was sollen wir trachten? Und manche legen da hinein, ja, trachtet zuerst nach den Dingen, die Gemeinde euch vorschreibt. Irgendwelche Dienste oder Aufgaben, ihr Lieben. Trachtet zuerst vielmehr nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wenn du confused, durcheinander bist und dir nicht im Klaren bist, was das Reich Gottes ist, so musst du dir im Klaren sein, was die Gerechtigkeit ist, nach der du zu trachten hast, wenn du gerettet werden möchtest. Und nach welcher Gerechtigkeit wäre das? Das ist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Und hier wird das aufgezeigt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, nach der Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Und hier sehen wir die Personifizierung des Reiches Gottes in Christus Jesus. Trachte zuerst vielmehr nach diesem, nach dem Reich Gottes, nach Christus Jesus und nach der Gerechtigkeit dessen. Also, ich möchte, dass wir, wenn wir dieses Gebet beten, Herr, dein Reich komme, dass unser Verständnis geweitet wird, dass wir, wenn wir daran denken, das Evangelium zu verkündigen, dass wir nicht einfach nur sagen, oh, es geht um Christi Tod und Christi Auferstehung, glaube daran und fertig. Ja, es ist der Kern, aber wir sehen, dass das Reich Gottes ist die ganze Botschaft des Evangeliums, der ganze Inhalt. Und der fängt an vom Zorn Gottes, über die Gerechtigkeit Gottes, über die Konfrontation mit dem Gesetz, bis hin dazu, dass der Mensch hingeführt wird über das Löseopfer Christi, über die Möglichkeit der Rettung und der wirklichen Errettung bis hin zur Verherrlichung. Wisst ihr, dass nicht nur Jesus das Reich Gottes verkündigt hat? Immer und immer wieder wird das wiederholt gesagt, er predigte das Reich Gottes, er predigte das Reich Gottes, sondern auch von den Aposteln. Ich nenne euch nur ein paar Stellen von der Apostelgeschichte und möchte damit zum Abschluss kommen. Also Apostelgeschichte von Paulus. Paulus ist in Ephesus, Kapitel 19, Vers 8. Und da heißt es, und er ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen versuchte von dem, was das Reich Gottes betrifft. Das war die Botschaft von Paulus, Kapitel 20, Vers 25. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Hier spricht er zu den Ältesten, die er versammelt hat. Ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Ende der Apostelgeschichte 28, 23. Nachdem sie nun einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm. Also Paulus ist ja gefangen, er ist 2 Jahre, hat er seine eigene Wohnung. Die Leute durften zu ihm kommen und hier kommen die Leute jetzt zu Paulus und wollen ihn hören. Diesen legte er von morgen bis zum Abend einem ausführlichen Zeugnis das Reich Gottes dar. Es ist nicht einfach ein eingeschränktes Evangelium. Ihr Lieben, und das möchte ich uns wirklich als Anliegen weitergeben, haben wir ein eingeschränktes Evangelium. Wisst ihr, dieses Gebet, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, ist eine Bitte. Herr, lass bitte dein Evangelium völlig gepredigt werden. Ganz gepredigt werden. Ja? Selbstverständlich und klar mit dem Kern, wenn du Christus weglässt, hast du überhaupt nichts. Ja? Aber Jesus predigt vom Reich Gottes und das Evangelium ist ein Inhalt. Ja, das Reich Gottes ist der Inhalt des Evangeliums, aber ist das ganze Evangelium. Und wenn du das schmälerst, dann verfehlst du darin und du verfehlst auch in dieser Bitte, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Warum sind diese 3 Dinge zusammen? Ja, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Weil die sprechen alle von dem, dass Gottes Autorität, Gottes Heil ausgegossen werden soll über die Menschen, weil wir nur durch Gott dieses Heil haben. Und nochmal zurück, ihr Lieben, wenn wir das beten, es ist ein evangelistisches Gebet. Es ist ein Gebet dafür, dass Gottes Name verherrlicht wird. Es ist ein Gebet dafür, dass Menschen gerettet werden und gestaltet werden in seinen Willen, in die Absichten Gottes und nicht in unsere Absichten. Dein Wille geschehe. Ich meine, hier ist so viel in diesem drinnen. Für die unsere, für die heutige Zeit. Dein Wille geschehe. So viel treten auf, besonders aus dem charismatischen Bereich, wo Leute buchstäblich sagen, vergiss das, dein Wille geschehe. Ihr müsst beten, Herr, das will ich. Ja, gib mir das. Furchtbar. Und Leute laufen zu Tausenden diesen Menschen hinterher, um das zu hören. Das Gebet ist eindeutig, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Denken wir daran, dass wir unseren Willen beugen unter Gottes Willen. Besonders in den Bereichen, wo du sagst, okay Herr, also da möchte ich aber, dass du dich raushältst. Vielleicht sagst du das nicht so klar und deutlich, aber du lebst so. Da will ich selber, da soll mein Wille geschehen. Und dein Wille geschehe, das wäre scary. Also da könnten Dinge auf mich zukommen. Nee, danke. Ja, also da lieber mein Wille. dein Wille geschehe. Herr, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Möge das wirklich tief in unseren Herzen drin stecken und uns begleiten.